Hallo liebe User von motorsportmagazin.com, herzlich willkommen aus unserer Grazer Redaktion, wo wir Teil 2 des Tripleheaders im Oktober überstanden haben. Nun, es war die härteste Schicht bis jetzt mit einem verlegten Qualifying auf den Sonntag. Michael Höller hat eigentlich seit 3 Tagen kaum geschlafen, aber wir haben es überstanden und wir haben zum 5. Mal in Serie einen Sieger, der Marc Marquez heißt. Aber vor einer Woche hier haben wir über seine Überlegenheit in Motegi gesprochen. Dieses Mal hat es ganz anders ausgesehen. Eigentlich nicht der stärkste Mann, aber trotzdem der Sieger am Ende.
Ja, weil Maverick Vinales eigentlich selbstverschuldet weggeworfen hat, denn der hat über das gesamte Wochenende eigentlich am stärksten gewirkt, hat schon Trainingsbestzeiten geholt, wobei natürlich die Trainings sehr von diesen Wetterbedingungen abhängig waren. Dann ist FP4 abgebrochen worden nach dem Unfall von Miguel Oliveira, dann das Qualifying auf den Sonntag verlegt, sehr schön für alle, die in Europa vor dem Fernseher großartig gesessen sind, die dann schon um, glaube ich, 23.50 Uhr ging das Warm-up der Moto3 schon los, aber Marquez war natürlich immer dran dabei. Philipp Island ist ja, wenn man so auf die Geschichte schaut, jetzt nicht unbedingt seine Paradestrecke, er war immer schnell, aber da waren auch viele Hoppalas dabei, also in Führung sind ausgefallen, dann die legendäre schwarze Flagge, die er damals kassiert hat, in diesem Chaosrennen, als die Michelin-Reifen weggebrochen
sind. Bridgestone.
Und er war immer dabei, das hat man auch im Rennen gesehen, da hat er ein abwartendes Rennen gefahren, aber auch, wie schon zuletzt gegen Quartararo, oft ihn Führungsarbeit machen lassen. Er war ja dann sogar nur zwischenzeitlich auf dem 3. Platz, hinter Crutchlow, glaube ich, war das. Also, dann ging vorne die Post bei Vinales ab. Dann hat er sich auch gleich wieder mit einem ruppigen Manöver gegen den Herrn Crutchlow, der dann den Kopf geschüttelt hat, durchgesetzt und gesehen, okay, da muss ich jetzt dranbleiben. Letzten Endes ging es wieder mal in die letzte Runde dort, das Überholmanöver. Ja, und als Vinales dann sich eine schöne Stelle ausgesucht hat, eine Attacke zu setzen, hat er leider mit der Hinterradbremse einen kleinen Fehler gemacht und ist dann abgeflogen. Dadurch war es dann ja letzten Endes ein souveräner Solosieg.
Ja, für mich schon auch wieder beeindruckend die Art und Weise, wie Marquez solche Rennen lesen kann. Er versteht immer genau, was da jetzt passiert. Er hat selbst gesagt, ja, Vinales hat die Spitze übernommen, ihm war sofort klar, okay, der wird jetzt pushen, ich muss jetzt ganz schnell nach vorne an Crutchlow vorbeigedrückt, weil er hat selbst gesagt, wenn Vinales mal eine Lücke von einer halben Sekunde oder so aufgemacht hätte, dann wäre Marquez nicht mitgekommen. Er hat selbst bestätigt, ich brauchte den Windschatten, Merrick war um so viel schneller als ich, ich hätte es sonst nicht geschafft.
Vinales, Philipp Island, letztes Jahr den einzigen Yamaha-Sieg geholt, auch mit Suzuki Deutschland auf dem Podest gestanden, also diese Strecke liegt dem.
Genau, und Marc Marquez konnte eben das Rennen richtig lesen, hat sich taktisch richtig eingeteilt, hat die Schwäche von Merrick Vinales auf der Geraden genutzt, ist vorbeigegangen. Und Vinales hat noch den Konter eben versucht, dann in der letzten Runde in Kurve 10, ist dabei gestürzt. Fand ich ganz spannend, was er dazu gesagt hat. Er hat gemeint, ja, ich bin alles oder nichts gegangen. Er hat gemeint, ich bin einfach in die Kurve rein, oder ich wollte einfach in die Kurve reinfahren, ohne wirklich zu bremsen, dann einfach schauen, was passiert.
man hat gesehen, was passiert.
Aber fand ich ganz spannend, die Aussage, weil es für mich schon so ein bisschen darauf hindeutet, dass Merrick Vinales da schon auf was Bestimmtes hinaus wollte. Also so Marc Marquez auch mal in der letzten Runde zu zeigen, ich kann dich da auch schlagen im Hinblick auf 2020, weil für 2019 ist mehr oder weniger egal. Aber ich denke schon, dass Merrick Vinales da sich psychologisch einen kleinen Vorteil erarbeiten wollte im direkten Duell mit Marc Marquez. Passiert jetzt leider genau das Gegenteil, dass Marc Marquez wieder mal einen auf seiner Abschussliste quasi abhaken kann.
Ja, ich kann Vinales schon verstehen. Ich meine, für den geht es ja um nichts mehr. Die Nummer 1 bei Yamaha dürfte jetzt sein. Quartararo ist ausgefallen, Rossi hat ein weiteres schlechtes Rennen absolviert. Die ersten 2 Plätze in der WM sind besetzt. Ob er jetzt WM-Dritter wird oder Vierter, er darf dann als Vierter nicht zur Siegerehrung zur FWM-Gala, aber ja, das ist,
glaube ich, kann er früher mit dem Vorglühen beginnen.
Genau, dafür. So ist es.
Der Sturz von Merrick Vinales hat bedeutet, dass wir auf Platz 2 Cal Crutchlow gesehen haben. Und ich muss sagen, Cal Crutchlow habe ich selten so emotional gesehen wie heute. Man hat gemerkt, das hat ihm sehr viel bedeutet. Wenn wir einen kurzen Rückblick machen auf 2018, da ist Cal Crutchlow in Phillip Island schwer gestürzt in der ersten Kurve, hat sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen, komplizierter Bruch oder Splitterbruch eigentlich, der Knöchel war völlig zerstört, komplizierte Operation, lange Genesungsphase. Cal Crutchlow hat zwischenzeitlich sogar mit dem Karriereende gerechnet, was ich nicht sicher, ob er jemals wieder MotoGP fahren kann. Hat auch gestanden, dass er vor diesem Wochenende ein bisschen Angst hatte, wie er sich fühlen wird, wenn es wieder auf diese Kurve zugeht. Aber er hat es anscheinend sehr gut überwunden, das Ganze. Platz 2, eins seiner stärksten Rennen diese Saison. Also da muss man schon sagen, Balls, wie er selbst so schön sagt, hat Crutchlow mächtige.
Ja, das ist ja auf Phillip Island mit das Wichtigste,
Ja.
denn das sehen wir jedes Jahr, das haben wir auch jetzt am Wochenende mehrfach besprochen. Das ist einfach eine Balls-Strecke, da musst du einfach reinhalten. Kleiner Sidekick, man hat es ja auch bei Andrea Iannone
Ja.
gesehen, der auf der April das Rennen angeführt hat, der auch Phillip Island immer wieder seine Balls quasi zeigt, jetzt indirekt, natürlich nicht direkt, das würde man nicht
Könnte
einsehen.
bei ihm auch vorkommen, aber dieses Mal wohl nicht.
Aber Crutchlow hat da schon viele überrascht, weil der war auch in so einem kleinen Formtief jetzt länger drin, er hat nicht mehr so motiviert gewirkt, hat ja auch schon angedeutet, okay, 2020 könnte so die letzte Saison bleiben, auch aufgrund dieser Verletzung, die er sich letztes Jahr zugezogen hat, hat er angeblich ein Kilo Metall da unten irgendwie verbaut, konnte er wirklich den kompletten Winter, also bis ins Frühjahr rein, nicht richtig gehen. Also das ist schon eine hervorragende Leistung, aber ja, überraschend.
Was ihn sicher besonders gefreut hat, ist, dass er mit seinem Best Buddy Jack Miller auf dem Podium gestanden ist. Also gibt es, glaube ich, eine schöne Feierlichkeit heute Abend noch auf Phillip Island. Jack Miller natürlich der Höhepunkt bisher dieser Saison, das Podium beim Heimrennen. Aber für mich schon auch so ein bisschen einer der Männer der zweiten Saisonhälfte. Also der zeigt eine sehr gute Formkurve im Moment.
Ja, vor allem diesen internen Ducati-Vergleich mit Danilo Petrucci gewinnt er in der zweiten Saisonhälfte eindeutig. Er hat jetzt seinen dritten Podestplatz in diesem Jahr geholt, hat jetzt Petrucci eingestellt. Nur Petrucci hat seinen letzten, glaube ich, in Barcelona geholt oder so. Man hat auch gesehen, wie viel das Jack Miller bedeutet dort. Also mit der australischen Fahne, dann auf dem Podest oben, da war wirklich völlige Eskalation.
Ein
Wie er
Schuh
den
hat er
Teller
sich auch
einen
noch
Schuh hat er sich
gegönnt.
gegönnt, was die Australier in ihrer etwas perversen Art dort immer machen. Ich finde das super widerlich, aber bitte, wer es mag. Und der ist da schon so ein bisschen jetzt am aufsteigenden Ast und setzt natürlich dadurch auch Petrucci für nächstes Jahr schon unter Druck. Denn man weiß, es wird hinter den Kulissen jetzt schon an 2021 gebastelt und Miller hat ja schon im Frühjahr gesagt, er möchte diese Factory Ducati und mit solchen Leistungen ist er auf dem besten Weg dazu.
Du hast es vorhin schon kurz angeschnitten, sollte man vielleicht ein bisschen ausführlicher besprechen. Aprilia, die große Überraschung in diesem Rennen am Sonntag, plötzlich in der Anfangsphase Andrea Iannone das Rennen angeführt. Also damit hätte, glaube ich, überhaupt niemand gerechnet. Wir haben vorhin schon ein bisschen geredet intern, also mit einer Aprilia ein MotoGP-Rennen, ein normales MotoGP-Rennen, das kein Chaosrennen ist, anzuführen. Das ist eine geniale Leistung, auch wenn es dann im Endeffekt ein bisschen nach hinten ging in der Gruppe. Aber so stark wie wir Aprilia, auch Aleix Espargaró an diesem Wochenende gesehen haben, kann ich mich persönlich eigentlich nicht erinnern an ein Rennen.
Vielleicht hat ihn diese Begegnung mit dem Känguru beflügelt, also wer es nicht gesehen hat, am Freitag bei dieser Reifentest-Session, die nach FP2 war, hat er ja beinahe ein kleines Känguru zusammengeführt dort.
Skippy heißt es übrigens, habe
Ah,
ich gelesen.
okay. War es überhaupt ein Känguru? Ich auch irgendwo schon gewesen. Ein
Ein
Wallaby?
Wallaby,
Okay,
bin mit
so
der
in biologisch,
australischen Fauna nicht so
ja, biologisch
bewandert.
nicht auch nicht so bewandert. Aber das war auch überraschend. Aber gerade Iannone, der war auf Ducati dort immer stark, der war auf Suzuki dort auf dem Podest und der hat ja auch jetzt, er war in dieser Gruppe ab Rang 3, das heißt, er hat, glaube ich, nur 0,8, 0,9 auf Miller letzten Endes Rückstand gehabt, das heißt, das Podest nur wirklich extrem knapp verpasst und zeigt ganz einfach, wie wir schon eingangs gesprochen haben, dass du auf Phillip Island einfach den Mut brauchst, in diesen schnellen Kurven deine Schräglage so zu halten und das Gas aufzumachen.
Einer, der in dieser großen Gruppe wahrscheinlich auch mitmischen hätte können oder vielleicht sogar weiter vorne, wäre Fabio Quartararo gewesen. Wir wissen es nicht, weit ist er nicht gekommen in diesem Rennen. In Kurve 2 von der Ducati von Danilo Petrucci ausgenockt worden, der selbst einen Highsider da hatte. Quartararo war auf der Außenseite, wurde von der Maschine getroffen, wäre aber wohl selbst von der Strecke abgekommen, musste selbst weit gehen. Aber für den war es insgesamt ein richtig bescheidenes Rennwochenende.
Ja, es hat schon für ihn super gestartet. FP1, Abflug, große Schmerzen. Dann wusste man nicht zunächst, ist was gebrochen, ist nichts gebrochen. Es war dann nichts gebrochen, das war mal die gute Botschaft. Aber Petronas hat dann das Kommuniqué herausgegeben. Quasi, er ist jetzt so zugedröhnt von Schmerzmitteln, dass er FP2 nicht fahren wird. Es ist ihm dann vielleicht sogar ein bisschen entgegengekommen, dass er diesen Samstag mehr oder weniger zum Ausruhen hatte fürs Qualifying, war dort dann wieder absolut super dabei. Im Rennen hat er dann in der Startphase, die lief nicht optimal und dann war eigentlich schnell weg. Dieses Rennwochenende muss er abhaken Und ja, jetzt schnell weiterschauen. Ich glaube auch im Kampf um Platz 3 in der WM wird es jetzt nicht mehr sich ausgehen. Ich glaube, da ist diese Null jetzt die eine Null zu viel. Er hatte einiges an Pech dabei, aber du musst eben auch im ersten MotoGP ja im Regelfall schmerzlich manche Dinge lernen.
Ein mieses Rennwochenende für Quartararo, aber ein noch mieseres für Jorge Lorenzo. Der ist als letzter heute ins Ziel gekommen. Es ist zum ersten Mal in seiner MotoGP-Karriere, dass er in einem Rennen unter normalen Bedingungen als letzter ins Ziel kommt. Wir haben diese Saison schon über viele Tiefpunkte von Jorge Lorenzo gesprochen, aber das ist für mich der ultimative Tiefpunkt bis jetzt. Unglaublich, was wir da von Jorge Lorenzo in den letzten Rennwochenenden sehen. Und da wollen wir jetzt unseren Riding-Coach Horst Greve zu Rate ziehen. Horst, wie kann das sein, dass ein Mann mit der Klasse von Jorge Lorenzo dermaßen große Probleme hat, wie es aktuell der Fall ist?
Hallo lieber Michael, hallo lieber Markus, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer. Was soll man über Jorge Lorenzo noch sagen? Sein Talent ist unbestritten, sein Fahrkönnen auch. Er hat das in unzähligen Weltmeisterschaften bewiesen, er ist fünffacher Weltmeister. Trotzdem kommt er als letzter fahrender Pilot in Phillip Island ins Ziel. Wo ist sein Fahrkönnen? Wo ist seine Motivation? Selbstbewusstsein und Motivation gibt einem Rennfahrer das letzte Zehntel für den Sieg oder für die Pole Position. Das war schon immer so. Selbstbewusstsein hat er noch genug, aber wo ist seine Motivation? Wo ist die hin? Ich persönlich glaube, er hat die Schnauze voll von Honda und ich glaube auch, dass er erkannt hat, dass er mit gleichen Waffen einen Marc Marquez nicht besiegen kann. Das lässt ihn vermutlich ein kleines bisschen zweifeln, ob die Entscheidung, die er gefällt hat mit Honda, die richtige war. Und jetzt wird's politisch. Kündigt er, würde er ein Jahr lang kein Geld von Honda bekommen, denn er hat den Vertrag aufgelöst. Kündigt aber Honda ihm, dann hätte er noch Anrecht auf ein weiteres Jahr volle Entlohnung. Den Rest überlasse ich eurer Fantasie. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, dieses desaströse Lorenzo-Wochenende wird auch sicher die Gerüchteküche wieder ordentlich befeuern. Wir haben dazu schon ein eigenes Video gedreht, könnt ihr euch natürlich auch auf unserem Channel ansehen. Es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass Jorge Lorenzo vielleicht 2020 gar nicht mehr bei Repsol Honda fahren wird, dass ihn vielleicht Joan Zarco ersetzen soll dort. Der hat an diesem Wochenende sein erstes Rennwochenende für LCR Honda bestritten, wo ja Takaki Nakagami sich einer OP unterziehen musste und nicht fahren kann in den letzten drei Saisonrennen. Und Joan Zarco hat eigentlich eine ganz ordentliche Leistung gezeigt auf Phillip Island, gerade wenn man die schwierigen Bedingungen und diese doch extreme Mutstrecke in Betracht zieht.
Ja, vor allem wenn man bedenkt, der ist eigentlich auch völlig am Ende gewesen, als es bei KTM aus war. Du hast ja eine schöne
Ja.
Story in unserem aktuellen Printmagazin geschrieben dazu. Missverständnis in Orange, das ist wahrscheinlich noch ja, sehr nett ausgedrückt gegenüber der KTM-Fraktion. Aber der hat absolut überrascht, war in jeder einzelnen Session vor Lorenzo, konnte auch vor ihm in der Startaufstellung schon stehen und hat im Rennen, ich glaube, fast 40 Sekunden aufgebrummt. Also das ist eine ordentliche Hausnummer. Der fährt Nakagamis Maschine, das ist die 2018er, und hat ihn da wirklich düpiert und das könnte ganz böse für den Lorenzo jetzt enden, wenn ihm das in Sepang und Valencia noch einmal passiert. Denn Lorenzo ist jetzt mittlerweile so grottenschlecht. Ich glaube, 20 Sekunden Rückstand auf den vorletzten Hafish Sairin. Jetzt geht es langsam so weit, dass diese Honda-Unternehmensehre nämlich
Ja,
beschädigt wird. Und
definitiv.
da könnte es dann schon vielleicht so weit kommen, dass in dieser berühmten Vorstandssitzung, die es im Dezember immer in allen japanischen Herstellern gibt, dass dort dann vielleicht die Chefs sagen: Okay, wir geben dir ein paar Millionen mit, aber bitte verpiss dich.
Also wie gesagt, wir haben das Thema schon ausführlich in einem anderen Video besprochen. Schaut euch das an. Da könnt ihr unsere Gedanken zu dem ganzen Thema euch genauer ansehen. Ja, kommen wir zu den kleineren Klassen. Moto 2, da spitzt sich der Titelkampf weiter zu, weil Alex Marquez wieder schwächelt. Nur Platz 8 heute gewonnen hat Brad Binder, einer seiner Titelrivalen. Auf Platz 3 ist Tom Lüttich gelandet, ebenfalls einer seiner Titelrivalen. Und vierter Jorge Navarro, ebenfalls einer seiner Titelrivalen. Augusto Fernandes, nur 19er, der ist damit raus aus dem Titelkampf. Aber vier Fahrer sind noch drinnen. Marquez führt eben 28 Punkte vor Lüthi, 33 vor Binder und 43 vor Navarro. Zwei Rennen haben wir noch. Wo liegt dein Geld?
Boah, mein Geld setze ich da jetzt gar nicht mehr drauf. Aber Alex Marquez hat genau das bewiesen, dass er eben kein Marc Marquez ist und hat auf dieser Bolt-Strecke, Phillip Island, müssen wir jetzt nochmal sagen, eine so eine, ja, halb klare Fahrt hingelegt, hat auf jeden einzelnen seiner verbliebenen Rivalen Punkte verloren. Vor allem Lüthi ist traditionell gegen Saisonende immer stark. Also ob es die Routine ist, die da auf diesem Back-to-Back-to-Back ihn ein bisschen fokussierter bleiben lässt als andere oder ob ihm einfach nur die Strecken liegen, man weiß es nicht genau. Er weiß es auch selber nicht, wenn man mit ihm spricht, aber tendenziell ist er immer gegen Saisonende sehr stark. Und jetzt ist er mit, wie viel waren es, 28
Punkte?
Ist er auch fast schon auf dieses eine Rennen Schlagdistanz ran. Also wenn er ihm jetzt 4-5 Punkte noch abnimmt, beim nächsten Rennen, dann könnte sich alles tatsächlich beim Finale entscheiden. Und dann ist es so, wie wir in dieser Saison schon oft gesagt haben, es will diesen Titel irgendwie keiner.
Vor allem muss man sagen, Alex Marquez, wie der die letzten zwei Rennen gefahren ist, Motegi und Phillip Island, also der ist ständig eigentlich in Gefahr zu stürzen, begibt sich da zwangsläufig in diese heftigen Mittelfeldkämpfe, da wo immer alles passieren kann, da wo auch in der Regel ein paar Fahrer dabei sind, die da in den Zweikämpfen mal eher ungeschickt zu Werke gehen auch. Also dieser eine Nuller ist schnell geschrieben und die 25 Punkte bei Tom Lüthi oder Brad Binder sind auch mal schnell geschrieben und dann könnte es richtig eng werden.
Also ja, vor allem Binder, KTM hat einen Doppelsieg jetzt eingefahren, Binder vor Martin, also die werden immer stärker, seit die in Assen das neue Motorrad gebracht haben, das ja leider nicht an alle Kunden bereitgestellt wurde, sind die top da. Also auch den Binder, da darf man da absolut noch nicht abschreiben. Und Navarro hat jetzt noch keinen Sieg in dieser Saison, lebt eher von der Konstanz. Da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Er hat ja auch schon fast, wie viel waren es jetzt?
43.
43 ist schon viel, da darf Marquez keine 7 Punkte mehr machen im letzten zwei Rennen. Das wird nichts mehr, aber Dreikampf zumindest sehe ich schon noch, dass es den wahrscheinlich noch Valencia tragen könnte.
Also vielleicht sehen wir doch noch ein Grande Finale in Valencia, denn super. In der Moto3 werden wir es nicht sehen. Da haben wir einen neuen Weltmeister, Lorenzo Dallaporta. Herzliche Gratulation an dieser Stelle. Erster italienischer Champion in der kleinsten Klasse seit Andrea Dovizioso. Also da mussten unsere Ragazzi eine Weile warten. Wir haben zu Saisonbeginn beide auf Lorenzo Dallaporta getippt. Da dürfen wir uns ein Sternchen aufgeben hier.
Ich habe aber nicht gewettet.
Nicht gewettet. Deine Tipps gehen nur auf, wenn du sie nicht mit Geld in Verbindung bringst. Ja, verdienter Weltmeister, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, er hat ein bisschen mehr die Coolness gehabt als Aaron Canet und das hat sich heute im Rennen auch wieder bewiesen eigentlich.
Ja, erneut diese Konstanz, also dass er wirklich Rennen von der Spitze kontrolliert, insofern man ein Moto3-Rennen überhaupt kontrollieren kann, hat ja auch noch mit Marcos Ramirez einen starken, ihn flankierenden Teamkollegen. Canet hingegen ein bisschen die Nerven weggeschmissen, Peter Oettl hat es auch bei Servus TV gesagt, ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Das Gute ist ja früh gestürzt. Also da war früh dieser Drops gelutscht, wie die Deutschen ganz gerne sagen. Und es hat sich halt herausgestellt, dass im Endeffekt eine Kombination aus der wahrscheinlich etwas schwächeren KTM, die Canet fährt im Vergleich zu Honda, die Dallaporta fährt, und so ein Mentality-Problem. Dallaporta hat einfach lockerer gewirkt. Canet doch ein bisschen verbissen, bei dem war ja auch früh klar, er wird schon in die Moto2 aufsteigen. Er wollte nur diesen Titel mitnehmen. Peter Oettl hat mir auch mal verraten, diese ganze Partnerschaft, Biaggi, Oettl, Canet, dieses Ein-Mann-Team, war nur darauf ausgelegt, Canet als Weltmeister in die Moto2 quasi zu bringen, um seinen Aktienwert dort ein bisschen zu erhöhen. Das ist letzten Endes knapp, aber doch gescheitert.
Ja, ich würde sagen, das war's dann mit uns aus Phillip Island oder über Phillip Island. In 7 Tagen geht es weiter in Sepang. Du chattest am Dienstag schon nach Kuala Lumpur. Guten Flug an dieser Stelle. Nach Sepang werden wir uns dann vielleicht mit ein bisschen Verspätung melden. Michael kommt erst am Dienstag dann wieder zurück, glaube ich, aus Phillip Island. Also vielleicht einen Tag länger warten auf diese Analyse. Bis dahin lest natürlich alle News auf motorsportmagazin.com. Die App können wir euch empfehlen für Android und iOS. Und natürlich, neues Printmagazin ist draußen. Ausgabe Nummer 69. Tolle Geschichten drinnen natürlich wie immer. Das verlinken wir euch auch unter dem Video, den Link zum Abo. Ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Holt ein paar Runden Schlaf nach. Wir werden es tun. Und dann melden wir uns in einer guten Woche wieder. Ciao.
Ciao.